Ich steige mal so direkt ein. Wer von euch ist gerne schuldig? Kann ich jetzt nicht sehen, ihr könnt ja nicht antworten. Meine Vermutung ist keiner. Wer möchte gerne in der Schuld eines anderen Menschen stehen, wo wir schuldig geworden sind? Das mag keiner so gerne, ist man auch nicht gerne freiwillig. Das macht man in der Regel auch nicht absichtlich. Es geschieht aber. Und an der Geschichte Davids, die vermutlich ja verknüpft ist mit der Situation des Ehebruchs mit Bathseba, wo dann ja sogar Nathan kommen musste und ihn darauf aufmerksam machen, dass da noch was nicht in Ordnung ist. Da sieht man das auch. Er hat das auch nicht so gerne, schuldig zu sein, und hat versucht, das zu verdrängen. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema für uns Christen in der Gemeinde, weil David war auch war der Mann Gottes sogar nach Gottes Herzen und auch er war nicht frei von diesem Mechanismus, der da irgendwie abläuft. Also sind wir es auch nicht frei davon in der Gemeinde oder als Christen. Und gerade vielleicht auch, weil es um unseren Gemeindeprozess ja auch geht, ist es ein wichtiges Thema. Hast du die Freiheit, schuldig zu sein? So ohne weiteres haben wir sie eben nicht und David hatte sie auch nicht. Warum ist das eigentlich so, habe ich mich gefragt. Warum können wir nicht zu dem stehen, was wir auch falsch machen? Heißt ja nicht, dass wir das nicht können, aber an David sieht man es auch, so ganz einfach ist das nicht, das einfach zu bekennen. Ich war's. Ich bin schuldig. Ich meine, es hat was damit zu tun, dass der Stolz in unsere Herzen gekommen ist. Ich musste an die ersten Menschen denken, Adam und Eva, die ja Schuld auf sich geladen haben, weil sie ein Gebot übertreten haben und die damit auch nicht so einfach umgehen konnten. Damit ist ja auch der Stolz in ihr Herz gekommen. Wenn ihr davon essen werdet, hat die Schlange, also Satan, zu ihnen gesagt, wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr sein wie Gott. Das ist eine geniale Vorstellung. Sein wie Gott. Und dann mussten sie, nachdem sie davon gegessen hatten, feststellen, nein, sind wir nicht. Wir sind nicht wie Gott. Und da ist eben auch der Unterschied. Wenn wir sein wollen wie Gott, und ich halte den Stolz, der da in das Herz des Menschen gekommen ist, von Satan so hineingetragen, für die Ursünde. Und wir müssten uns eben immer eingestehen, und wir würden gerne sein wie Gott, vollkommen gut, aber wir sind es nicht. Und wenn die Differenz deutlich wird, wenn wir was vielleicht sogar gut gemeint haben, aber schlecht gemacht und wir werden schuldig, dann müssten wir uns eingestehen, ich bin nicht wie Gott. Ich bin schuldig. Wir müssten das bekennen. Die Schuld, die drückt dann vielleicht sogar. Und das andere, was ich vermute, ist, dass wir an der Stelle eben auch so in uns in so eine Dynamik kommen, die wir eben alle aus Kindertagen kennen. Wenn wir als Kinder irgendeinen Mist gebaut haben, dann haben wir auch schnell gesagt, ich war's nicht. Das heißt, es steckt irgendwie drin, dass wir es nicht drauf haben, einfach zu sagen, ja, das ist mir passiert, das können wir jetzt machen. Das wäre der erwachsene Umgang damit. Darum geht es mir also. Gehen wir damit um, dass ein Teil in uns damit nicht so gut umgehen kann? Wenn es darum geht, Fehler zu bekennen und ein anderer sich vielleicht auch danach sehnt, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Die Schuld kann nicht verdeckt bleiben. Das war bei Adam und Eva dann auch so. Sie haben sich versteckt im Garten und Gott hat sie trotzdem gefunden. Und es ist schon hochspannend. Mir fällt dazu immer eine Geschichte aus mir ein, mit der feiere ich jetzt schon bald Silberhochzeit, also die ist schon ein bisschen her. Aber da habe ich das so klassisch erlebt, wie die beiden das auch erlebt haben müssten. Zwar ist mir Folgendes passiert. Wir haben in einem Hochhaus gewohnt, damals mit unserer Familie, und da gab es eine Parkgarage zu mit sehr engen Parkbuchten, sage ich jetzt. Ne? So. Und beim Aussteigen, klatsch, eine Macke mit der Tür an das Auto. Wem auch immer das gehörte, ich wusste es ja nicht, auch irgendjemand aus dem Haus, aber da gab es genug Wohnungen, woher soll ich das wissen? Und dann, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mich umgedreht und geguckt, ob einer auf der Parketage da war. Das ist so, wie Adam und Eva verstecken sich im Garten. Hat doch keiner gesehen. Willst du gerade mal einen Test machen? Wie geht dir das, wenn du eine rote Ampel überfahren hast? Was ist das Erste, was passiert? Meine Unterstellung: Hoffentlich hat's keiner gesehen. Hoffentlich steht da nicht irgendwo die Polizei, weil 3 Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe. Rote Ampel. Hoffentlich hat's keiner gesehen. Das steckt irgendwie drin. Ich habe mich auch umgesehen. Hoffentlich hat's keiner gesehen. Was passiert denn dann mit Adam und Eva? Sie entdecken, dass sie nackt sind und machen sich also eine Verkleidung, Lendenschurz. So, sieht schon nicht mehr so schlimm aus. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Bin in meinen Keller gegangen und bin dann alter Schrauber Polierpaste geholt und habe dann versucht, in der Parkgarage den Kratzer des Autos zu polieren, so wegzupolieren. Sah schon nicht mehr so schlimm aus wie der Lendenschurz, war aber trotzdem da. Was haben Adam und Eva denn dann gemacht, um sich nicht zur Schuld bekennen zu müssen? Sie haben die Schuld aufeinander geschoben. Die Frau hat auch gegessen. Was habe ich gemacht? Ich habe mal geguckt und habe gesehen, in der Tür waren noch mindestens 5 andere Macken. Naja, die anderen haben ja auch eine Macke da reingemacht. Ist auch noch drin. Ist cool, oder? So geht das. Ist das nicht krass? Wir machen das so. Also ich bin vermutlich nicht die Ausnahme, ich will euch nichts unterstellen. Aber ich halte das eben für etwas, was uns vom Sündenfall an begleitet. Naja, und was dann ja auch noch geht, ist, kann Mensch, ich will es mal so sagen, allgemein auch gut, die Schuld einfach wegschieben. Irgendwie auf irgendjemand anders. Adam schiebt die Schuld auf seine Frau. Die Frau, die du mir gegeben hast, die du da oben, Gott, mir gegeben hast, die hat. Also mindestens 2 sind schuld, die Frau und du hast mir die ja gegeben. Und schon ist die Weste wieder rein. Nein. Ich habe es dann auf die Parklücken geschoben, weil die viel zu eng sind. Welcher Idiot hat denn dieses Parkhaus gebaut mit so engen Parkbuchten, wo man ja gar nicht anders kann, als eine Macke an die anderen Türen zu machen? Hat aber nicht geholfen. Verdrängung ging nicht. Warum ist das so? Vermutlich haben wir eben alle Angst vor Bestrafung und, ihr Lieben, vor Beschämung. Wenn wir bloß dastehen, denkt noch mal an die Nacktheit, wenn dann die Seele des Menschen nackt ist, guck mal, was ich gemacht habe, dann ist das so ein Moment, wo ein Schamgefühl geweckt wird. Und damit können wir, ich sage, nach dem Sündenfall oder seit dem Sündenfall nicht gut umgehen. Wir wollen das lieber bedeckt haben. Das verstehe ich auch, aber es hilft eben nicht. Die Schuld bleibt trotzdem da. Dabei sind wir ja alle eingeladen, einen offenen Umgang mit Schuld zu praktizieren, das eben zu tun. Wir haben ja jemand, unseren Herrn Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist. Das heißt also, die Konsequenz der Schuld, die müssen wir nicht mehr tragen, nicht die letztendliche vor Gott. Dass wir hier Dinge in Ordnung bringen müssen, das bleibt wohl so. Und das ist auch unsere Verantwortung. Und stattdessen greift trotzdem immer wieder der Mechanismus. Wenn man doch davon ablenken kann, dann müssen wir die Konsequenzen nicht tragen. Was ist denn, wenn unser Herr uns nicht nur die Schuld vergeben will, sondern uns auch helfen, das wieder in Ordnung zu bringen und Beziehungen wieder zueinander zu bringen? Ich bin mir sicher, dass er das will. Nicht nur Schuld vergeben, sondern auch helfen, dass wir einen Weg damit finden, umzugehen. Und das sieht man an Davids Geschichte eben auch. Sehr deutlich. David kennt die ganzen Versuche der Verdrängung. Als ich es verschweigen wollte, das hat er letztlich versucht. Als Bathseba schwanger wurde, da hat er versucht, den Uria von der Front zu holen. Hoffentlich schläft er dann mit seiner Frau, dann ist das Kind von ihm und nicht von mir. Was ist das? Ein Verdrängungsversuch. Dann noch mit Alkohol und alles Mögliche. Und am Ende musste sogar der Uriah sterben. Krasse Geschichte. So weit kann Verdrängung gehen. Was macht Gott denn an der Stelle? Oder was macht auch unser Herr? Mit dem Daumen drauf drücken. Und ich finde das richtig gut. Man kann sich darüber ärgern oder auch freuen, dass er uns nicht einfach mit dem, was wir verdrängen, durch das Leben laufen lässt. Es ist ihm eben nicht egal. Es ist seine Gemeinde, über die wir hier ja auch reden. Es ist ihm nicht egal, wie wir mit Schuld umgehen. Ihn hat das sein Leben gekostet und er will nicht nur vergeben, er will auch, dass es heil wird. Und deswegen drückt er auf Davids Seele. Und dann sehen wir das vielleicht das erste Mal, ich weiß nicht, ob es so auch schon uns zuvorkommt, doch, sieht man öfters im Alten Testament, psychosomatische Erscheinungen. Ihm ist richtig schlecht. Richtig schlecht. Ja, das Verdrängen gelingt eben nicht. Als ich es verschweigen wollte und so weiter. Doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand Tag und Nacht auf mir. Und das, finde ich, ist was richtig Gutes, dass wir nicht einfach so weitermachen können. Es kostet schon Kraft, das dann zu verdrängen, weil wir spüren, dass der Heilige Geist in uns eben, der ja alles erforscht, der sogar nach Jesu Rede den Auftrag hat, uns zu überzeugen, auch von Schuld, dass das da ist. Und ihr Lieben, das ist so wertvoll, das sollten wir nicht verkommen lassen. Dass wir sogar eine Hilfe bekommen, dass wir dazu stehen können, unseren Stolz überwinden, auch das, was dann bloß wird, auszuhalten und dann nicht nur Vergebung zu erfahren, sondern auch Hilfe und Heilung und Veränderung. Ja, also Gott hat mich, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, mit diesem Autokratzer in der Tür, da in der Tür auch nicht in Ruhe gelassen. Ich wusste ja nicht, wem das Auto gehört. Irgendwann kam ein Tag, war jetzt nicht so viel später, ein paar Wochen oder so, wo das Auto mitsamt Fahrerin an mir vor der Nase vorbeifuhr. Da war es wieder. Du musst hier noch was in Ordnung bringen. Und jetzt hatte ich keine Ausrede mehr. Ich weiß ja nicht, wem das Auto gehört. Und das noch krassere war, es war ja so ein Hochhausflur, da wohnten sechs Parteien. Wir waren da auch noch nicht so lange, wir kannten noch nicht alle. Es war eine Nachbarin von derselben Etage. Und genau da wusste ich, okay, jetzt muss ich dahin und das letztlich bekennen. Die Nachbarin aus dem Haus. Und David bekommt Nathan vor die Haustür geschickt. Und konnte an der Stelle dann eben auch nicht weiter. Wie gut. Ich ärgere mich nicht. Ich freue mich. Wisst ihr, es geht jetzt darum, aufzupassen, dass wir nicht die Schuld einander in die Schuhe schieben. Denen, die weggegangen sind, kann man die gut zuschieben. Und das sollten wir eben nicht tun. Was macht David, nachdem es ihm so ging? Er gab die Verdrängung auf. Und hat sich dazu gestellt, ja, ich war das, ich bin schuldig geworden. Und in der Situation in der Gemeinde, wer will jetzt da sagen, wer schuld ist? Außerdem, was hilft das, wenn wir einander die Schuld zuschieben? Dadurch geschieht keine Versöhnung, keine Vergebung, keine Versöhnung, gar nichts. Das, was da offen ist an Themen, bleibt offen. Es geht nur in den Hintergrund. Du kannst es verdrängen. Aber es wird dich wieder einholen. Und deswegen ist es kein Weg. Es ist auch für Jesus kein Weg. Und deswegen bin ich so froh, dass er uns ins Gewissen redet. Dass er uns eben nicht in Ruhe lässt damit. Nee, das ist eine geniale Hilfe, auch wenn das nicht angenehm ist. Aber es ist gut. Und wie gut es ist, oder umso besser, wenn wir uns schnell darauf einlassen können. David musste erstmal einen langen Weg gehen, bis er das zugelassen hat. Und je schneller wir das zulassen, desto besser kann es werden. Uns das einzugestehen oder es auch dem Heiligen Geist zu erlauben, dass er uns überzeugen darf von unseren Anteilen in Konflikten und anderen Dingen. Ich finde es richtig gut. Hat keiner gesagt, dass das erstmal gut tut. Ich finde es aber gut. Einfach sagen, was Sache ist. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Er hat jetzt die Freiheit, schuldig zu sein. Und das ist das, was ich dir und mir wünsche, dass wir die Freiheit gewinnen, zu dem, was wir sind, getan haben, zu stehen. Die Freiheit, schuldig zu sein. Und was passiert auf der Seite Gottes? Und du, sagt David, du vergabst mir meine Schuld. Da fällt das wie eine Riesenlast, wie eine Riesenlast von seinem Herzen. Er vergibt ihm, du hast mir alles vergeben. Er vergibt ihm und David erfährt und spürt echte Vergebung. Fenster wieder auf. Ich bin zur Nachbarin an die Tür gegangen, habe geklingelt. Die macht die Tür auf und sagt, ich muss Ihnen noch etwas gestehen. Ich bin mit meiner Tür beim Aufmachen an ihre Tür gekommen. Da ist jetzt eine Macke drin. Da guckt sie mich an und sagt, ach, das ist nicht schlimm, da sind noch mehr Macken drin. Die hätte das Ding ja auch, das Auto zur Lackiererei bringen können, Tür lackieren, heute bestimmt 700, 800 Euro. Hat sie aber nicht getan. Entlastung. Ja, eine Macke ist ja nicht so schlimm, man kann auch schlimmere Schuld auf sich laden, das weiß ich wohl. Aber ich habe das für mich so nachvollziehen können. Ich bin die Stufen von Adam und Eva gegangen, bis Gott gesagt hat, guck mal, und jetzt kannst du dich nicht mehr drücken. Jetzt weißt du, wer es ist. Und David konnte auch nicht mehr. Und da passiert richtig was mit ihm. Die Last fällt weg. Er spürt Vergebung. Es ist weg. Das Gewissen schlägt nicht mehr an. Er ist wieder frei. Und was schreibt Johannes? Wenn wir ihm, Jesus, unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er befreit das Gewissen. Es ist rein. Aber dazu müssen wir uns eben bekennen. Und nicht nur vor ihm. Es reicht eben nicht aus. Habe ich ihm auch gesagt. Ich wollte eigentlich keine Macke machen und so. Aber hier war noch was in Ordnung zu bringen. Und deswegen bedeutet Vergebung erlangen eben nicht nur, wir bitten unseren Herrn um Vergebung. Da, wo wir an Menschen schuldig geworden sind, müssen wir das eben genauso. Wenn das passieren soll, dass unser Gewissen wieder frei wird, Beziehungen wieder heilen können, wir werden es nicht verhindern, dass wir aneinander schuldig werden. Was wir verhindern können, ist die Verdrängung dessen, damit die Gräben nicht noch tiefer werden. Auf jeden Fall führt dieser offene Umgang mit Schuld, die Freiheit, schuldig zu sein, auf Gottes Seite dazu, dass ich nenne das mal so, er Förderungsmaßnahmen genehmigt in der himmlischen Welt. Da heißt es doch dann, der Herr hat mir geantwortet, das war der Taufspruch, ja, der Herr hat mir geantwortet, ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, den Spruch, den hat es immer mal, Psalm 32, Vers 8, kennt wahrscheinlich jeder, boah, ist toll, wenn Gott uns antwortet, er zeigt uns den richtigen Weg, er will uns mit seinen Augen leiten, wie cool ist das? Aber ihr Lieben, das gilt sicherlich, aber es gilt in allererster Linie für den offenen Umgang mit Schuld. Bitte nicht vergessen. Wir können Texte immer aus dem Zusammenhang nehmen, dann gefallen sie uns, aber es ist nicht korrekt. Hier geht es darum, dass ein Mensch seine Schuld verdrängt hat. Gott hat da drauf gedrückt, bis er es ausgespuckt hat. Dann konnte Vergebung geschehen und jetzt ist Gott noch nicht fertig, sondern jetzt kommen Förderungsmaßnahmen aus der göttlichen Welt. Er zeigt ihm jetzt den richtigen Weg. Er hilft ihm jetzt, dass er in Zukunft mit Fehlern anders umgehen kann. Er will ihn mit seinen Augen leiten. Das kann jetzt viel schneller geschehen, dass er ihm sagt, David, hey, halt, komm, pass auf da. Oder, hey, David, da ist was schiefgelaufen, jetzt geh hin. Das mit den offenen Augen, das mit den Augen leiten, das steht im Zusammenhang mit Schuld und Schuldbekenntnis, mit der Freiheit, schuldig zu sein. Und da wird eben noch was deutlich. Da wir uns wie die Freiheit nicht haben, nehmen wir uns auch die Hilfe Gottes weg, weil er sie uns eben gar nicht geben kann. Auf jeden Fall sagt David ja dann, oder er betet ja auch, der hat, also stopp halt, Moment. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Bei dir finde ich Schutz, du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Bei dir finde ich Schutz, du hältst die Not, und die Not war ja jetzt nicht eine Lebensnot. Denk bitte, das hat einen Zusammenhang von Schuld. Er hält die Not, nämlich schuldig zu werden, von ihm fern. Er bringt ihn dahin, dass er dann am Ende sogar das für sich eben erkennen kann. Oh, da kommt Schuld auf mich zu. Das Gewissen ist wieder frei. Gott kann ihn warnen. Du hältst die Not, die Schuld von mir fern. Schutz aus der himmlischen Welt. Und das geschieht alles da, wo wir einen offenen Umgang damit hinkriegen, eben die Freiheit haben, schuldig zu sein. Ich wünsche dir und mir die Freiheit, schuldig zu sein vor Gott und auch vor Menschen. Ich zitiere aus dem Hebräerbrief, wo der Hebräerbriefschreiber von unserem Herrn Jesus Christus als dem hohen Priester spricht, Kapitel 4, 15 und 16. Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genauso wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Und hier wird genau das ausgedrückt. Wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann mit unseren Schwächen. Und da, wo wir die Freiheit haben, mit Zuversicht, mit fröhlichem Vertrauen, mit Zutrauen, die Freiheit haben, schuldig zu sein und sagen, hier, guck dir an, was ich für einen Mist gebaut habe, da werden wir Erbarmen finden und Hilfe und Liebe und die Förderungsmaßnahmen Gottes, die uns dahin bringen, Dinge in Ordnung zu bringen. Das ist eine echte Aufgabe für das Volk Gottes, weil es geht uns nicht anders, den Menschen, die Gott nicht kennen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du und ich, dass wir die Freiheit gewinnen, wirklich schuldig zu sein. Die Realität, das erlebt ihr selbst, auch in Gemeinde, sieht oft anders aus, dass uns der Stolz davon abhält, einander die Schuld zu gestehen. Es kommt zum Verstecken, zum Beschönigen, zum Wegschieben, zum Vergleichen, wie bei Adam und Eva. Und ihr Lieben, darauf müssen wir echt aufpassen. Wir können das gut. Ja, auch das kommt schon im Neuen Testament vor. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser elender Sünder da drüben. Das Gleichnis, was Jesus erzählt vom Pharisäer und Zöllner. Wir können alle gut Johannes 8 spielen. Da ist die Ehebrecherin, die hat man erwischt, das war offensichtlich, da geht nichts mehr vorbei. Und jetzt dürfen alle die Steine werfen und müssen nicht zu sich selbst gucken. Und Jesus reagiert anders. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und genau das müssen wir durchbrechen, unabhängig von der Situation, die gerade ist. Das gehört zum Reich Gottes dazu, dass wir die Freiheit haben, schuldig zu sein. Die ist nötig, die ist auch in diesem Prozess nötig. Wenn ich an David zurückdenke, dann stirbt das gezeugte Kind. Aber David und Bathseba bekommen weitere Kinder. Und das nächste Kind ist Salomo. Auf den geht die Verheißung weiter über. Und das zeigt für mich, dass Gott wirklich in der Lage ist zu sagen, okay, das haben wir jetzt bereinigt, jetzt fängt was Neues an, obwohl der Fehler da unten drunter war. Das finde ich klasse, dass die Geschichte einfach weitergeht. Und Gott was Gutes daraus macht. Und für uns, ihr Lieben, damit komme ich langsam zum Ende, steht die Anleitung dafür im Neuen Testament im Galaterbrief. Auch den Vers werdet ihr kennen. Ich lese aus Galater 6, die Verse 1 bis 2. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, also sündig wird und schuldig, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Da, wo wir erleben, dass jemand an uns oder an anderen schuldig wird, da geht es nicht darum, die Steine zu werfen, sondern darum zu sagen, oh, dem müssen wir jetzt wieder zurechthelfen. Und zwar voll Nachsicht, weil wir könnten genauso schuldig werden und werden es auch. Und wir sollen ihm wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Wir haben kein Recht, uns übereinander zu stellen. Und deswegen heißt es dann hier, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander, die Lasten zu tragen. Auch hier bitte wieder, ihr Lieben. Das sind nicht nur die Lebenslasten, dafür gilt das auch, aber beachtet bitte den Zusammenhang. Hier geht es um Fehler. Genau müssten wir eigentlich sagen, helft einander, die Fehler zu tragen. Damit erfüllen wir das Gesetz Christi. Er hat den Jüngern nur eins gegeben, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Damit erfüllen wir es auch, wenn wir einander helfen, die Fehler zu tragen und nicht einander die Fehler unter die Nase zu reiben. Das ist menschlich, das Göttliche ist, Fehler tragen, einander helfen, das zurechtbringen, die Freiheit haben, schuldig zu sein. Und ihr Lieben, das wünsche ich mir und das wünsche ich euch und uns allen. Es ist das Reich Gottes und es ist köstlich, das zu haben. Amen.